Herzlich willkommen, schön, dass du heute wieder dabei bist. Wir nehmen heute ein wirklich hochspannendes Thema sehr detailliert unter die Lupe.
Absolut.
Es geht nämlich um die Evolution und vor allem auch um die ziemlich unvorhersehbare Zukunft des digitalen Lernens.
Ja, ein riesiges Feld. Und dafür haben wir heute einen massiven Stapel an Quellen auf dem Tisch.
Ganz genau. Wir haben da historische Dokumentationen zu den absoluten Urgesteine der Lernsoftware, also sowas wie AuthorWare oder das AIM-System der US Navy.
Dazu kommen dann umfassende Nachschlagewerke wie das E-Learning-Lexikon von Lecturio und auch Fachliteratur wie Daniela Modlingers Buch über E-Learning und Mobile Learning.
Und natürlich schauen wir auf topaktuelle Marktanalysen über KI-Tools, also Notebook-LM oder Plattformen wie Easy Generator, die von Think Media analysiert wurden.
Unser Ziel für diese ausführliche Analyse ist es, aus diesem riesigen Berg an Informationen eine ganz klare Linie für dich herauszuarbeiten.
Richtig, wir wollen den Weg nachzeichnen. Von den ersten, fast schon archaischen Systemen der 1970er Jahre bis hin zur modernen künstlichen Intelligenz, die heute ganze Lernwelten autonom generiert.
Und wir haben das auf exakt 5 überraschende Erkenntnisse runtergebrochen.
Weil, und das ist der Punkt, warum das für dich als Zuhörer so extrem relevant ist, wir alle müssen ständig Neues lernen, sei es für den Job oder aus reiner Neugierde.
Genau. Und wenn wir verstehen, wie sich diese Technologien über Jahrzehnte hinweg an unsere menschlichen Bedürfnisse und kognitiven Flaschenhälse angepasst haben, dann hilft uns das enorm.
Es ist eigentlich der einzige Weg, um in unserem heutigen extrem dichten Arbeitsalltag dem gefürchteten Information Overload zu entkommen.
Lass uns das mal chronologisch aufdröseln. Wenn wir in den Quellen zurück in die 1970er Jahre springen, stoßen wir auf das Plato-System.
Ah ja, das wurde von der University of Illinois und der Control Data Corporation entwickelt.
Richtig. Und die Programmiersprache, die man damals nutzte, hieß Tutor. Aber die Dokumente zeigen da ein massives Problem auf.
Ja, für einen normalen Pädagogen, der einfach nur didaktische Inhalte digitalisieren wollte, war diese Sprache schlichtweg ein Albtraum.
Absolut. Man musste quasi Informatiker sein, um einen simplen Test zu erstellen. Das ist so der klassische Flaschenhals der frühen Digitalisierung.
Die Fachexperten und die Technikexperten sprachen völlig unterschiedliche Sprachen.
Genau. Und die Lösung, die sich daraus entwickelte, ist historisch betrachtet wirklich faszinierend.
Was hier faszinierend ist, ist der Ansatz von Dr. Michael Allen.
Der hatte ja selbst an Plato mitgearbeitet, ne? Ja, genau. Er erkannte dieses Dilemma und gründete 1987 ein Unternehmen, um AuthorWare auf den Markt zu bringen. Und das war ein radikaler Paradigmenwechsel.
Wir sprechen hier über einen No-Code-Ansatz. Jahrzehnte bevor die Tech-Industrie diesen Begriff überhaupt geprägt hat.
Lass uns das mal entpacken. Anstatt Code zu tippen, nutzten Autoren eine visuelle Flowline. Also im Prinzip ein grafisches Flussdiagramm auf dem Bildschirm.
Warte mal. Visuelles Drag-and-Drop in den späten 80ern. Wie muss man sich das konkret vorstellen auf den damaligen, extrem limitierten Rechnern?
Der Autor nahm mit der Maus ein Icon, sagen wir ein Display-Icon für Text, ein Question-Icon für eine Abfrage oder ein Calc-Icon für eine Berechnung und zog es physisch auf diese Linie.
Wow.
Das Programm lief dann exakt diesen visuellen Pfad ab. Der Pädagoge konnte plötzlich wieder Pädagoge sein und musste nicht mehr programmieren.
Das leuchtet ein. Aber eine Software benutzerfreundlich zu machen, ist ja nur die eine Seite der Medaille. Wie skaliert man so etwas?
Gute Frage.
Ich meine, unsere Quellen erwähnen das AIM-System der US Navy aus der exakt gleichen Ära. Die Navy ist ja kein kleines Start-up, sondern eine gigantische Organisation.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt. AIM steht für Authoring Instructional Materials. Die US Navy stand in den 70ern vor einem gigantischen logistischen Problem.
Wir reden hier über die Verwaltung von mehr als 300.000 Stunden an Lehrmaterial.
Richtig. Und wenn sich an einem Radarsystem auch nur eine Kleinigkeit änderte, mussten unzählige Schulungshandbücher manuell überarbeitet werden.
Und die Navy löste das durch den Einsatz von relationalen Datenbanken. Okay, relationale Datenbanken klingen erst einmal sehr abstrakt. Wie hat das Problem konkret gelöst?
Stell es dir modular vor. Anstatt ein statisches Textdokument von Seite 1 bis 500 zu schreiben, wurden die Inhalte in einer Datenbank in ihre Einzelteile zerlegt und miteinander verknüpft.
Das heißt, wenn sich nun eine spezifische Sicherheitsrichtlinie änderte, musste man nicht 50 verschiedene Kurse suchen und umschreiben.
Ganz genau. Man aktualisierte dieses eine Modul in der Datenbank und das System aktualisierte automatisch alle verknüpften Trainingsmaterialien.
Das ist smart.
Die Effizienzsteigerung war enorm. Die Entwicklungszeit für neue Materialien sank um 25% und der Wartungsaufwand halbierte sich sogar.
Also das ist das erste große Takeaway für dich. Die Idee, komplexe Inhalte durch einfache visuelle Bausteine ohne Programmierkenntnisse zu vermitteln, ist keine Erfindung des modernen Internets. Das ist ein 50 Jahre altes Bedürfnis.
Aber wenn wir also schon in den 80er Jahren visuelle Drag-and-Drop-Editoren und smarte modulare Datenbanken hatten?
Warum erinnere ich mich dann an die 90er Jahre als eine Zeit der schrecklichen, isolierten E-Learning-Kurse? Was ist da passiert?
Ja, was du beschreibst, ist die Ära des Computer-Based Training, kurz CBT. Das Lectorio Lexikon aus unseren Quellen widmet diesem ja dunklen Zeitalter des E-Learnings einen eigenen Abschnitt.
Das dunkle Zeitalter, das trifft es gut.
Die Software zur Erstellung war vielleicht schon relativ weit, aber das Distributionsproblem war ungelöst.
Richtig. Man musste die Daten physisch zum Lerner bringen.
Exakt. Die Kurse lagen lokal auf CD-ROMs. Das wurde in den 90ern exzessiv von großen Banken oder in der Chemieindustrie genutzt, um Compliance-Trainings auszurollen.
Man drückte einfach tausenden Mitarbeitern eine CD in die Hand?
Es war logistisch effizienter als Präsenzschulungen, aber didaktisch gesehen war es ein massiver Rückschritt. Der Lerner saß komplett isoliert vor seinem Röhrenmonitor.
Wenn er eine Frage hatte oder etwas nicht verstand, gab es keinen Dozenten, den er fragen konnte. Und keine Kollegen, mit denen er diskutieren konnte.
Womit wir beim Ausbau des Breitbandinternets wären. Das führte uns laut den Quellen zur zweiten Stufe, dem WBT, dem Web-Based Training.
Aber wenn ich das richtig interpretiere, war der eigentliche Durchbruch hier gar nicht die Tatsache, dass man sich das Pressen und Verschicken der CD-ROMs sparte.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, war die Serverspeicherung zwar ein logistischer Vorteil, aber der eigentliche didaktische Paradigmenwechsel war die Wiedergeburt der sozialen Komponente im Lernen.
Das Internet ermöglichte auf einmal Kommunikation im digitalen Lernraum.
Genau. Anfangs asynchron über einfache Foren und Chats, später dann synchron in virtuellen Klassenzimmern.
Das ist ein Aspekt, den man leicht übersieht, weil Foren für uns heute so banal wirken. Aber Lernen ist seiner Natur nach ein zutiefst sozialer Prozess. Wir konstruieren Wissen durch den Austausch mit anderen, durch Reibung, durch das Klären von Missverständnissen.
Die CBT-Ära der 90er hatte den Lerner quasi in ein Silo gesperrt. Das WBT riss diese Mauern wieder ein und erlaubte es, dass der menschliche Austausch auch im digitalen Raum stattfinden konnte.
Das ist unser zweites Takeaway. Die Technik musste erst aufholen, um das zu ermöglichen. Aber das brachte eine ganz neue Dynamik in die Unternehmen. Allerdings blieb ein großes Problem bestehen, oder?
Ja, die Erstellung dieser webbasierten Trainings war immer noch ein elitärer, abgeschotteter Prozess.
Oh ja, und das bringt uns zur dritten Erkenntnis und zu dem Buch von Daniela Modlinger, E-Learning und Mobile Learning. Sie beschreibt dort den klassischen Produktionsprozess von E-Learning und ich musste wirklich lachen.
Den Hollywood-Ansatz.
Genau, sie nennt das den Hollywood-Ansatz. Und wenn man sich das durchliest, versteht man auch warum.
Die Metapher trifft es perfekt. Modlinger skizziert einen Ablauf, der eher an einen Filmset erinnert als an agile Personalentwicklung. Da gibt es einen Projektleiter, der alles koordiniert.
Es gibt einen Medienautor, der aus dem Fachwissen ein didaktisches Drehbuch schreibt.
Dann übernehmen Softwareentwickler die eigentliche Umsetzung, während Animatoren Grafiken bauen. Das Ganze durchläuft Grobkonzepte, Feinkonzepte, Storyboards und endlose Beta-Testing-Schleifen.
Das klingt nach einem absoluten Albtraum für jedes Unternehmen, das schnell auf Marktveränderungen reagieren muss. Wenn ein Ingenieur eine neue Maschine erklären muss, dauert es Monate, bis der Kurs fertig ist.
Warum hielt sich dieser Hollywood-Ansatz so lange? Wegen der Werkzeuge. Wir hatten in den Unternehmen eine sehr starke Top-Down-Lernkultur.
Zentrale Trainingsabteilungen nutzten extrem mächtige lokal installierte Desktop-Anwendungen. Software wie Adobe Captivate oder Articulate Storyline.
Diese Tools können fast alles, aber sie haben eine unfassbar steile Lernkurve. Ein normaler Fachexperte aus der Produktion oder dem Vertrieb konnte diese Software nicht einfach öffnen und bedienen.
Das Wissen musste also immer erst mühsam durch diesen Flaschenhals der E-Learning-Abteilung gepresst werden. Und hier wird es wirklich interessant.
Absolut.
Laut den aktuellen Marktanalysen, die wir vorliegen haben, etwa aus dem Autorentool Wiki oder von Think Media zu Plattformen wie Easy Generator, bricht dieses Konstrukt gerade massiv in sich zusammen.
Wir sehen einen Shift hin zu cloud-basierten YCWG-Editoren, also What You See is What You Get. Das ist der Übergang zum mitarbeitergenerierten Lernen.
Die modernen Autorentools laufen komplett im Browser. Sie verzichten auf komplexe Variablen und Trigger und setzen stattdessen auf intuitive Oberflächen mit Drag-and-Drop.
Plötzlich kann der Ingenieur oder die Vertriebslehrerin die sogenannten Subject-Matter-Experts ihr Wissen direkt selbst digitalisieren. Sie bauen kleine, effektive Kurse in wenigen Stunden, ganz ohne die IT- oder Trainingsabteilung.
Die Rolle der zentralen Personalentwicklung wandelt sich dadurch komplett. Sie produziert nicht mehr selbst, sondern sie kuratiert nur noch das Wissen, das aus der Belegschaft heraus entsteht.
Und das ist Erkenntnis Nummer 3 für dich. Wissen ist nicht mehr der Flaschenhals einer zentralen Abteilung. Jeder Experte im Unternehmen kann heute ohne Lernkurve sein Wissen teilen.
Das löst das Problem der Erstellung. Aber schauen wir uns das Ganze mal aus der Perspektive desjenigen an, der das alles konsumieren muss. Also aus deiner Perspektive, wenn du uns gerade zuhörst.
Niemand hat in einem stressigen Berufsalltag die Zeit oder die Nerven, sich durch ein zweistündiges standardisiertes Webtraining zu klicken.
Bei dem 80% der Inhalte für die eigene tägliche Arbeit vielleicht überhaupt nicht relevant sind. Der One-Size-Fits-All-Ansatz ist doch eigentlich tot, oder?
Das spiegelt sich absolut in den Quellen wider. Die didaktische Antwort auf diese Überforderung teilt sich in zwei große Strömungen auf: Mobile Learning und adaptive Lernsysteme.
Beim Mobile Learning geht es ja oft um ein Missverständnis. Viele glauben, das bedeutet einfach nur, dass der gleiche zweistündige Kurs jetzt responsiv auf einem kleinen Smartphone-Display läuft.
Was furchtbar wäre. Echtes Mobile Learning funktioniert didaktisch völlig anders. Es basiert auf Nuggets. Das sind winzige, in sich geschlossene Lernhappen, die ein ganz spezifisches Problem in vielleicht 3 oder 4 Minuten lösen.
Sie sind so konzipiert, dass du sie konsumieren kannst, während du auf den Zug wartest oder 5 Minuten vor einem wichtigen Kundenmeeting stehst. Kurz, präzise und im Moment des Bedarfs.
Genau. Und die zweite Strömung, die adaptiven Lernsysteme. Das Lectorio-Lexikon nennt das Intelligent Tutoring Systems.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Wie muss man sich das in der Praxis vorstellen? Wie reagiert das System auf den Einzelnen?
Das Jahr war ein Kurs statisch. 50 Leute starteten Modul 1 und klickten sich linear bis Modul 10 durch. Ein adaptives System hingegen fungiert wie ein echter, unsichtbarer Tutor im Hintergrund.
Es sammelt ständig Datenpaare, richtig?
Ja. Es misst, wie lange du für eine bestimmte Folie brauchst. Es registriert, welche Art von Fehlern du bei einem Quiz machst. Fällst du auf bestimmte Distraktoren rein? Basierend auf diesen Echtzeitdaten passt die Software den weiteren Lernpfad dynamisch an.
Das heißt, wenn das System merkt, dass ich das Konzept der relationalen Datenbanken aus unserem früheren Beispiel sofort verstanden habe, überspringt es die nächsten 3 Erklärungsfolien dazu einfach.
Ganz genau. Und umgekehrt. Wenn du strauchelst, serviert es dir zusätzliche, vielleicht etwas einfacher formulierte Erklärungen oder ein weiteres Video, bevor es dich weitergehen lässt.
Die Technologie respektiert also deine kognitive Auslastung und vor allem deine Zeit. Du bekommst nur noch das serviert, was du wirklich brauchst, in der Geschwindigkeit, die zu dir passt. Das ist unser 4. großes Takeaway.
Das ist eine fantastische Entwicklung. Aber auch diese personalisierten Nuggets und adaptiven Pfade mussten bisher von Menschen erdacht, getippt und strukturiert werden.
Und hier kommt der Bereich unserer Quellen ins Spiel, der mich wirklich sprachlos gemacht hat. Erkenntnis Nummer 5. Wir betreten die KI-Ära. Die Werkzeuge fangen an, selbst Inhalte zu generieren.
Die Entwicklungen in diesem Sektor verändern die Produktionskosten und Geschwindigkeiten dramatisch. Nehmen wir den Bericht von Think Media. Da werden Plattformen wie Synthesia oder LII.io analysiert.
Das sind videobasierte KI-Systeme.
Früher musstest du für ein Schulungsvideo ein Studio mieten, Kameras aufbauen, einen Sprecher engagieren. Heute tippst du einen Text in ein Feld, wählst einen KI-Avatar aus und wenige Minuten später hast du ein täuschend echtes Video.
In perfekter Studioqualität, in dem diese virtuelle Person deinen Text vorliest. Das senkt die Einstiegshürde für hochwertigen Content auf ein Minimum. KI kreiert nicht nur, sie revolutioniert die Formate.
Aber so beeindruckend diese Avatare sind, sie sind letztlich nur ein neues Medium für von Menschen geschriebene Texte.
Also, was bedeutet das alles? Was mich wirklich umgehauen hat, ist der Artikel über den Einsatz von NotebookLM in der Personalentwicklung. Für mich ist das der absolute Gamechanger unserer heutigen Analyse.
NotebookLM repräsentiert eine völlig neue Kategorie. Um zu verstehen, warum das so revolutionär ist, müssen wir uns ansehen, wie normale große Sprachmodelle funktionieren.
Ein normaler KI-Chatbot ist auf dem gesamten, oft widersprüchlichen und ungenauen Wissen des Internets trainiert.
Wenn du ihn nach einer spezifischen Firmenrichtlinie fragst, wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit halluzinieren, also Dinge erfinden, die plausibel klingen, aber falsch sind.
NotebookLM von Google geht einen anderen Weg.
Das bedeutet, die KI greift gar nicht auf das offene Web zu.
Richtig. Du als Unternehmen lädst deine eigenen, sehr spezifischen Quellen hoch. Das können hunderte Seiten trockene PDF-Handbücher, alte Meetingprotokolle, interne Organigramme oder Compliance-Richtlinien sein.
Die KI bewegt sich ausschließlich in diesem abgesteckten Raum. Und was sie dann mit diesem Material macht, ist der eigentliche Sprung. Sie generiert daraus nicht nur Zusammenfassungen, sie strukturiert das Wissen völlig neu. Sie erstellt selbstständig komplexe Mindmaps, generiert dynamische FAQs und deckt sogar inhaltliche Widersprüche in deinen eigenen alten Dokumenten auf.
Und das ist der fast schon surreale Metamoment unseres heutigen Gesprächs. Es kann aus einem furztrockenen, hundertseitigen Handbuch völlig autonom ein Podcast mit zwei Stimmen generieren, die sich über dieses Handbuch unterhalten.
Auf Deutsch.
Genau. Und das mittlerweile in unfassbar natürlicher Qualität. Wir haben es ja gesehen.
Es ist eine Synthese, die wir uns vor 5 Jahren noch nicht vorstellen konnten.
Lass uns an dieser Stelle kurz innehalten und den Bogen spannen, um zu realisieren, wie extrem sich diese Landschaft verändert hat.
Produktionsdesigner saß vor seinem Rechner, öffnete Authorware und musste mühsam mit der Maus ein kleines Question-Icon auf eine sichtbare Linie ziehen.
Er musste Variablen definieren, Textfelder aufziehen und Logikbäume verknüpfen, nur um eine einzige rudimentäre Multiple-Choice-Frage zu programmieren.
Und das feierten wir damals als Revolution, weil er keinen rohen Code mehr tippen musste.
Und im krassen Gegensatz dazu stehen wir heute im Jahr 2026. Wir laden ein PDF-Dokument in ein Tool wie NotebookLM hoch, drücken auf einen Button und in wenigen Sekunden erhalten wir einen kompletten, didaktisch sinnvollen Lernpfad.
Die KI hat die Fragen nicht nur formatiert, sie hat sie sich selbst ausgedacht. Sie hat die falschen Antwortmöglichkeiten, die Distraktoren, intelligent aus dem Kontext abgeleitet.
Sie hat Zusammenfassungen geschrieben und Audioformate generiert. Das ist ein Sprung, der fast schon unheimlich ist.
Und genau deshalb ist es so wichtig, diese historische Entwicklung zu betrachten. Wir sehen eine stetige Bewegung hin zur absoluten Reibungslosigkeit.
Von den starren Programmiersprachen der 70er Jahre über die isolierten CD-ROMs der 90er hin zum sozialen Web und den intuitiven Cloud-Editoren. Jeder Schritt hat eine Hürde entfernt.
Zuerst die Hürde des Programmierens, dann die Hürde der Distribution, dann die Hürde der Expertenzentrierung durch mitarbeitergeneriertes Lernen.
Und jetzt, mit der KI, entfernen wir offenbar die letzte Hürde. Die mühsame manuelle Aufbereitung von Informationen an sich. Die Formate sprengen ihre bisherigen Grenzen. Du als Lernender stehst heute im Zentrum eines extrem anpassungsfähigen, intelligenten und sozialen Lernuniversums.
Was mich zu einem Gedanken bringt, den ich dir, der uns gerade zuhört, gerne zum Abschluss mitgeben möchte. Ein Gedanke, der über unsere Quellen heute hinausgeht.
Schieß los.
Wenn wir diese rasante Kurve weiterzeichnen, stehen wir vielleicht vor der größten didaktischen Disruption überhaupt. Wenn Systeme wie NotebookLM heute schon das gesamte unstrukturierte Firmenwissen in Sekunden durchdringen können.
Ja.
Und wenn sie in der Lage sind, auf jede noch so spezifische, individuelle Frage eines Mitarbeiters in Echtzeit eine maßgeschneiderte, multimediale Antwort zu generieren, sei es im Chat oder als Podcast.
Worauf ist sie hinaus?
Brauchen wir in 3 oder 5 Jahren überhaupt noch strukturierte E-Learning-Kurse, egal wie adaptiv oder hübsch sie gestaltet sind? Oder wird das Konzept des Kurses komplett ersetzt durch omnipräsente, unsichtbare Wissensassistenten?
Assistenten, die uns nicht mehr auf Vorrat unterrichten, sondern die uns genau in jener Sekunde das Problem erklären, in der es an unserem Arbeitsplatz auftritt.
Echtes Learning in the flow of work.
Ein System, das nicht mehr sagt, hier ist ein Kurs, lerne ihn für später, sondern das sagt, du steckst gerade bei Prozess X fest, hier ist exakt die Information, die du in diesem Moment brauchst, um weiterzumachen.
Das würde die komplette Industrie der Personalentwicklung auf den Kopf stellen. Ein wirklich provokanter Gedanke, den man erst einmal sacken lassen muss.
Absolut. Wir hoffen, diese kleine Zeitreise hat dir neue Perspektiven eröffnet. Vielleicht schaust du bei deinem nächsten Lernprojekt oder bei der Arbeit mit einem neuen KI-Tool einmal genauer hin, welche unsichtbaren didaktischen Mechanismen dort im Hintergrund eigentlich am Werk sind.
Vielen Dank fürs Zuhören.